Wer etwas tun will, findet immer einen Weg. Wer nichts tun will, immer einen Ausweg. Professor Klaus Leitzmann. Ausblick und Einblick. Als ich vor einigen Jahren das Ernährungs- und Lebensprinzip Peace Food vorstellte, hatte ich den Wunsch, Frieden zu säen für alle, die dies auch wollten, im Sinne des heiligen Franziskus, der mein Lieblingsgebet mit dem Satz beginnt: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich erntete damit aber auch einigen Unfrieden, der mich insofern erstaunte, als ich mit Peace Food ja nur Angebote mache. Niemals ging es darum, irgendjemanden auf eine pflanzlich vollwertige Ernährungsweise zu verpflichten oder gar zu zwingen. Die große Chance dieses Werkes liegt daher auch in seinen Angeboten, die wissenschaftlich bestens abgesichert sind. Wer sie nicht aufgreifen will, lebt einfach weiter wie bisher. Und nichts hat sich für ihn verschlechtert. Wer sie hingegen in sein Leben integrieren will, kann enorm profitieren. Niemand muss müssen, aber alle dürfen wollen. Im Folgenden werden die vielleicht tiefsten Geheimnisse der Nahrung und der ihr innewohnenden Lebens- und Heilenergie entschlüsselt. Dabei verbinde ich Erkenntnisse und Ergebnisse vieler Studien zu einer Gesamtschau über die Energie unserer Nahrung, ihre Lebenswärme und die natürlichen Rhythmen, denen sie bei ihrer Entstehung unterliegt. Diese Zusammenschau erlaubt es uns, ungleich heiler zu werden. Gleich zu Beginn möchte ich diese hoffnungsvolle Nachricht etwas erläutern, um bei Ihnen große Erwartungen hinsichtlich einer erfüllteren Lebensqualität sowie von mehr Vitalität und Gesundheit zu wecken, aber auch, um schon gleich klarzumachen, dass es auch eines wachen Geistes, der Kenntnis der Schicksalsgesetze und guten Willens zu kleinen Veränderungen mit großer Konsequenz bedarf. Die neuere Ernährungsforschung, an der zahlreiche der vorher genannten Wissenschaftler und Ärzte maßgeblich beteiligt waren und sind, zeigt uns nicht nur, wie wir Krebs, die zweithäufigste Todesursache in der modernen Welt, tendenziell auch wieder abschalten können. Sie zeigt auch, wie wir der weltweiten Haupttodesursache, den Herz-Kreislauf-Krankheiten, ihren Stachel nehmen können. Was für eine Chance ist das? Caldwell Esselstyn erklärte sie auf einem gemeinsamen Kongress in Verona zum Papiertiger, dem man jederzeit alle Macht nehmen kann, mittels Ernährungsumstellung auf vegane Kost. Und das Schönste, er konnte mittels Studie und Röntgenbildern von Herzkranzgefäßen demonstrieren, wie diese sich unter seiner Herz- und Gefäßschonkost wieder öffneten. Und in seiner berühmten China Study, die wissenschaftliche Begründung für eine pflanzlich vollwertige Lebensweise, zeigte Colin Campbell, wie mit derselben Kost oft auch Krebs wieder abzustellen oder jedenfalls zu lindern ist. Natürlich wird eine so bahnbrechende und den Lebensmittelkonzernen möglicherweise auf Dauer schadende Studiensammlung von jenen bekämpft. Und für derlei Scharmützel sind Wissenschaftler heute günstig zu haben. Es reicht ja für eine der Industrie hörige Presse, wenn drei Professoren die Studie anzweifeln, um sie als umstritten darzustellen. Und das, ohne eine einzige Untersuchung gemacht zu haben. Eine unendliche Geschichte. Das ist ein, bei der Ernährung sich immer wiederholendes Szenario. Bereits 1972 wussten US-Epidemiologen um die Gesundheitsschädlichkeit von Fleisch, Milch und Milchprodukten. Der damalige liberale demokratische US-Präsidentschaftskandidat George McGovern, 1922 bis 2012, hatte das Thema aufgegriffen und wurde daraufhin durch die wütende Reaktion der amerikanischen Fleisch- und Milchindustrie als Kandidat wie auch als Senator zu Fall gebracht. Ähnlichen Gegenwind erlebt und beschreibt Colin Campbell. Bereits 1983 brachte die US Cancer Society ein Plakat heraus: Reduce your risk for cancer, reduzieren Sie Ihr Krebsrisiko. Darauf waren ausschließlich Bilder von Pflanzen zu sehen. Inzwischen gibt es über 500.000 Publikationen über den Zusammenhang zwischen Krebs und Nahrung. und alle handeln von der positiven Wirkung von Pflanzennahrung. Trotzdem ist der Widerstand der Krankheitsgewinnler auf Seiten der Industrie ungebrochen. Zugleich wächst allerdings auch die Aufbruchsstimmung unter den immer jünger und zahlreicher werdenden Veganern. Und die sind für ihre Motivation nicht auf die Ergebnisse der China Study angewiesen. Schon seit Jahrzehnten hatten deutsche Forschungsarbeiten Ähnliches belegt. Die über 11 Jahre laufende Studie des Deutschen Krebsforschungsinstituts Heidelberg, DKFZ, etwa hatte bereits 1999 nachgewiesen, dass eine vegetarische Ernährung und gesundheitsbewusste Lebensführung bei Männern die altersbedingte Sterblichkeit um fast die Hälfte senkte und bei Frauen immer noch um ein Drittel. Sowohl das Risiko an Herz-Kreislauf-Problemen als auch das an Krebs, Magen-Darm- oder Atemwegserkrankungen zu sterben, waren deutlich niedriger. Noch einmal 11 Jahre früher, im Jahr 1988, hatte die von Professor Klaus Leitzmann durchgeführte Gießener Vegetarier-Studie diese Vorteile auch anhand der Blutbilder von über 1000 Studienteilnehmern aufgezeigt. Nichts wird eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo. Jeder und jede von uns isst im Leben ungefähr 30 Tonnen Nahrung und trinkt 50.000 Liter Flüssigkeit. Materiell bestehen wir daraus, auch wenn wir das meiste wieder ausscheiden. Aber Vorsicht, was wir oben hineinstecken, kommt zwar fast, aber eben doch nicht ganz wieder unten heraus. Der durchschnittliche Deutsche verzehrt laut Heinrich-Böll-Stiftung, Stand 2013, im Leben 945 Hähnchen, 46 Schweine, 4 Rinder und 4 Schafe, 46 Puten, 37 Enten und 12 Gänse. Dass das nicht gut für uns und die Erde ist, wissen wir, wissenschaftlich belegt, schon lange. Noch länger ahnen wir, dass alles, was für uns gut ist, es auch für die Erde ist. Die UN weiß darüber längst Bescheid, verbreitet das nur nicht engagiert. In ihrem 4. Klimareport, Carus 2010, heißt es, die Landwirtschaft, allen voran die Erzeugung von Fleisch und Milch, verbraucht 70% des Frischwassers, 38% des Landes und produziert 19% aller Treibhausgase. Eine weltweite Hinwendung zu einer veganen Ernährung ist lebenswichtig, um die Welt vor Hunger, Treibstoffmangel und den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu retten. Und die UN weiß auch, dass einerseits 868 Millionen Menschen an Hunger und Mangelernährung leiden und andererseits bereits 1,4 Milliarden an Übergewicht. Demnach sind ca. 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt neben der Spur. Und für beide Extreme wäre die gleiche pflanzlich vollwertige Kost lebensrettend. Trotzdem kommt nicht viel Unterstützung aus dieser Richtung. Zu stark sind die Interessenverflechtungen. Was die Welt wandeln kann und wird, ist die sogenannte Graswurzelbewegung, Englisch Grassroots Movement, also eine Bewegung, die von der Basis an anders ist und denkt. Auch dieses Werk kann hierzu enorme Chancen eröffnen und eine Revolution in ihrem eigenen Leben wie auch in der Ernährungswelt auslösen. Das Geheimnis der Lebensenergie unserer Nahrung liegt dabei in der Zusammenschau bestehender Fakten, denn alles Notwendige ist bereits da. Wir müssen sie nur zu einer Einheit zusammenfügen, praktisch umsetzen und täglich anwenden. Das wichtigste der Schicksalsgesetze, das der Polarität, kennt zu jedem Pol den Gegenpol. Die Suche nach der Lebensenergie unserer Nahrung wird uns mit diesem Gesetz konfrontieren. Ein Beispiel dafür: Die Krankheitsbilderdeutung von Krankheit als Symbol eröffnet die Möglichkeit, den seelischen Hintergrund von Symptomen auf einfache Weise zu erkennen und die Lernaufgabe darin zu erfassen, das heißt, den Bedürfnissen der Seelenebene gerecht zu werden. Die Fülle der Studien zur Ernährung wiederum bietet die Möglichkeit, der Körperebene gerecht zu werden. Aus dem Zusammenspiel von beidem, Psyche und Soma, ergibt sich wirkliche Psychosomatik. Eine entwicklungsbereite Seele, die sich dem Leben mit seinen Herausforderungen stellt, ist schon sehr gut vor Krankheitsbildern geschützt. Kommen noch art- und typgerechte Ernährung und gesunde Bewegung hinzu, machen Sie sich bereit für Wunder. Im Augenblick halten sich diese noch in Grenzen, weil Richtungskämpfe und scheinbare Unvereinbarkeiten den Blick aufs Wesentliche verstellen. Seele und Körper ergänzen sich und gehörten und gehören immer zusammen. So ist es überfällig zu erkennen, dass die psychosomatische Krankheitsbilderbetrachtung und die Somatik von Schulmedizin und Naturheilkunde sich nichts nehmen, sondern sich im Gegenteil wundervoll ergänzen und unterstützen. Statt sich im Krankenbett zu langweilen, könnte engagierte Psychotherapie in Eigenregie diese ansonsten sinnlose Zeit zu Reisen in innere Seelenbilderwelten zur Heilung nutzen. Unseren Mahlzeiten könnten wir wieder Rahmen geben, wenn schon nicht mehr durch Gebete, so vielleicht durch Dank und Segen. Denn inzwischen schämt sich bei uns eine Mehrheit für die eigene Tradition und hat sich ihr entfremdet.